SWR 2 Tandem.
Was glaubt ihr? Deutschland ist ein Einwanderungsland und damit hat sich im Lauf der Jahre und Jahrzehnte auch eine religiöse Vielfalt entwickelt. SWR 2 Tandem macht sich in dieser Woche vor Weihnachten auf den Weg durch Kirchen und Synagogen, Tempel und Moscheen. Wir wollen von Gläubigen wissen, was ihr Glaube ihnen bedeutet, wie sie ihn praktizieren und welche Fragen sie beschäftigen. Den Anfang unserer Themenwoche macht die Sendung von Melahat Şimşek über Frauen im Koran. Der soziale Status von Frauen in islamischen Ländern gilt vielen als Beleg für eine religiös bedingte Unterdrückung. Aber was sagt der Koran zu Themen wie Gleichberechtigung und Gewalt gegen Frauen? Welche Rolle wird Frauen überhaupt zugestanden? Hören Sie nun: Verschleierte Wahrheit.
Jeden Freitagabend treffen sich 7 Frauen zum Studium des Koran. Manchmal sind auch einige ihrer Kinder dabei. Birsen Gökalp liest ein Eröffnungsgebet.
Und dann lieber von Anfang an.
Birsen Gökalp stellt 2 Flaschen Wasser und Gläser auf den Tisch. Sie ist mit 38 Jahren die Jüngste in der Gruppe.
Ich habe es echt nie bewusst wahrgenommen, meiner Religion. Ich habe eine Mutter, die auch Kopftuch trägt. Aber mit welchen Hintergründen man ein Kopftuch trägt, habe ich auch nie gefragt. Mit der Religion bin ich eigentlich traditionell groß geworden, dass man halt den Koran hat, den Propheten hat, ein Allah gibt. Das wurde uns natürlich beigebracht, aber ohne es wirklich zu verstehen natürlich. Und man beschäftigt sich nicht damit. Ich war sehr skeptisch, weil ich sehr viele Fragen hatte. Du bist eigentlich Moslem, kennst aber die Hintergründe nicht. Was will der Koran von uns?
Das Problem ist, wenn wir nicht lernen, Fragen zu stellen, kriegen wir auch nicht die richtigen Antworten. Wenn wir alles so hinnehmen, was uns vorgesetzt wird, dann passiert das, was mit den Frauen passiert. Die Frau muss erstmal sich selber kennen. Was für eine Stellung habe ich im Islam? Was hatte Prophetenfrauen für Stellungen gehabt? Und das war auch mein Anliegen, meine Schwester in diese Gruppe reinzuholen. Bewusst über seine Frau-Dasein zu wissen und zu hinterfragen. Sich selber und nicht alles zu hinnehmen, wie es ist.
Gülsen Emrecik ist Birsens 7 Jahre ältere Schwester. Die beiden stammen aus einer türkischen Gastarbeiterfamilie. Die Korangruppe findet jede Woche bei einer anderen Frau zu Hause statt. Alle Frauen aus der Gruppe sind verheiratet, haben Kinder, arbeiten, stehen mitten im gesellschaftlichen Leben. Eine Teilnehmerin hat eine eigene Rechtsanwaltskanzlei. Sie freuen sich auf die Treffen und bereiten sich auf den wöchentlichen Unterricht gewissenhaft vor. Eines der Themen, die sie heute behandeln werden, ist die Sure 4, das Erbrecht der Frauen.
Allah empfiehlt euch hinsichtlich eurer Kinder. Eure Kinder, einem männlichen Geschlechts kommt ebenso viel zu wie der Anteil von 2 weiblichen Geschlechts. Wenn es aber ausschließlich Frauen sind, mehr als 2, dann stehen ihnen 2/3 dessen zu, was er hinterlässt. Wenn es nur eine ist, dann die Hälfte. Und den Eltern steht jedem 1/6 von dem zu, was er hinterlässt, wenn er Kinder hat. Das alles nach Abzug eines etwaigen Vermächtnisses, das er festgesetzt hat, oder einer Schuld.
Also ich habe hier jetzt gerade noch mal was zu dem Punkt. Im Bereich der finanziellen Verpflichtungen lässt sich hier feststellen, dass es der Mann ist, alleinig Unterhalt zu zahlen hat, die Frau hingegen nicht. Sein gesamtes Vermögen mit der Ehefrau, den Kindern und der Familie zu teilen hat, die Frau hingegen nicht. Finde ich schon beeindruckend. Hätte ich jetzt.
Und deswegen war das Doppelte, was die Frau bekommt.
Muss aber, ist dann aber direkt, die Frauen und die Kinder und die Verwandten sind alle anspruchsberechtigt. Deshalb amortisiert sich das dann praktisch, dass er einen größeren Teil hat. Aber bei der Frau ist jegliches, also sei es jetzt Vermögen oder Erbe oder auch der Unterhalt. Also sie braucht keinen Unterhalt zu zahlen, auch wenn sie Einkommen hat. Vermögen muss sie nicht teilen, Erbanteile kann sie für sich behalten, muss sie nicht teilen. Wenn du überschlägst, steht der Mann finanziell und auch gesellschaftlich schlechter da, weil einfach er teilen muss und die Frau nicht. Der ist gegenüber der Verwandtschaft und auch gegenüber seiner Ehefrau und den Kindern unterhaltsverpflichtet. Ja. Bei der Frau, sie trifft die Bürde nicht. Und das muss man sich mal vorstellen, dass das so geregelt ist im Einzelnen, schon im 7. Jahrhundert, wo die Frau traditionell bis dahin überhaupt keine Rechte hatte. Das muss ja eine absolute Revolution gewesen sein.
Es gibt ja im Koran ein Grundprinzip. Das Grundprinzip ist, es ist eine Pflichtverteilung da. Das ist ein Maßstab, an dem man sich halten muss. Aber das Vertragsrecht geht über diesen Pflichten. Das heißt, Gott legt einen sehr großen Wert auf Verträge abschließen. Und diese Verträge können mündliche Verträge oder schriftliche Verträge innerhalb der Ehe sein. Das bedeutet, wenn die Frau arbeiten geht und der Mann auch und die Frau ihren Beitrag leistet, im Gegenzug die Frau sagt, will ich natürlich, dass du auch im Haushalt mit ist. Und wenn der Mann sich damit einverstanden erklärt und sie haben quasi einen Vertrag abgeschlossen, mündlichen Vertrag, dann ist das vorrangig. Also in allen Bereichen im Koran sieht man, dass der Vertrag einen sehr hohen Stellenwert hat. Aber Menschen, die keine Verträge abschließen wollen oder können, müssen sich ja auch orientieren. Und für diese Fälle hat der Koran einen Maßstab gesetzt.
Boah, ich wusste gar nicht, dass das Erbrecht hier so detailliert aufgeführt ist. Also das ist unglaublich.
Viele Bücher über den Islam stapeln sich auf dem langen Glastisch. Darunter auch viele Kommentare.
Das islamische Erbrecht ist ein Meilenstein in der Geschichte der gesellschaftlichen Reformen. Im vorislamischen Arabien haben Frauen aller Altersgruppen sowie minderjährige Jungen überhaupt keinen Anteil am Erbe ihres Ehemanns oder Vaters, nach dem Prinzip, dass nur waffenfähige Männer auch erbfähig seien. Ehefrauen und Töchter und Schwestern waren somit grundsätzlich ausgeschlossen, auch minderjährige Söhne und Brüder. Das war also, bevor es diese Regelung gibt.
Das ist jetzt hier eigentlich diese klassische Erbfolge. Das muss aber nicht so sein, weil der vorletzte Satz heißt ja, dass alles nach Abzug eines etwaigen Vermächtnisses, das er festgesetzt hat. Der Erblasser kann auch ein Vermächtnis festsetzen. Oder einer Schuld. Wenn er irgendwelche Schulden hat, dann kann er auch was anderes vereinbaren. Also diese Freiheit hat der Erblasser dann auch.
Also es ist ein weites Spektrum an Alternativen da. Aber der Grundmaßstab muss ja festliegen. Für Frauen, die keine Sicherheiten haben, die Frauen, die nicht arbeiten gehen, damit die abgesichert ist, finanziell abgesichert ist und in allen Hinsichten der Schutz gewährt wird. War zu der Zeit des Propheten waren die Frauen Sklaven, waren die Frauen, die eben auf dem Markt verkauft wurden. Die hatten keinerlei Rechte. Also muss hier ein Maßstab her, damit die Frauen erstmal eine Stellung bekommen in der Gesellschaft. Finanziell, sozial, in rechtlichen Systemen. Und aus der Perspektive muss man das Ganze verstehen. Nicht aus nur aus heutiger Sicht. Also es ist so eine Synthese aus der damaligen Zeit, die man aber jederzeit an die heutige Zeit umsetzen kann. Durch Vereinbarungen.
War das nicht so? Oder das ist, glaube ich, so, dass vorher praktisch nur der Mann Erbrecht hatte an dem Vermögen seiner Eltern. Ja, vor dieser Regelung, genau. Also ich meine, das wäre auch im Christentum und Judentum so gewesen. Also in Genesis 25,5 vermachte Abraham seinem Sohn Isaak alles, was ihm gehörte. Im Koran dagegen werden die Grundsätze des Erbgesetzes in groben Zügen dargelegt.
Ja, Abraham hatte er auch Töchter gehabt? Kann das bitte jetzt einer googeln?
Müsst ihr mir erklären.
Jetzt kommen wir nicht weiter hier.
Gülsen Emrecik greift nach ihrem Notebook. Die anderen Frauen blättern konzentriert in den Kommentaren und suchen nach Antworten.
Es ist auch schon vorgekommen, dass wir bei bestimmten Themen im Internet über die Tora recherchiert haben oder Referate vorbereitet haben. Wir haben letztens unter uns sogar die Bibel verteilt.
Von 53?
Ja.
Dies, weil Allah nimmer eine Gunst, die er einem Volk erwiesen hat, ändert, bis sie das ändern, was ihnen selbst ist, und weil Allah allhören und allwissend ist.
Eylemler şey oluyor. Demo olmuyor mu eylem? Demonstration gibi.
Protesto
gibi oluyor.
In der islamischen Tradition, Kultur ist es leider noch nicht so, dass man sehr, sehr frei reden kann. Man hat bestimmte Lehrer oder Professoren oder Hodjas, der dir vorsetzt, was zu denken hast, zu sagen hast. Und in den meisten Gemeinden ist es so, dass man keine Fragen stellen darf. Das heißt, du kriegst einen Monolog und ob du daran glaubst oder nicht oder annimmst, ist deine Sache. Aber es findet kein Dialog statt. Aber in unserer Gruppe ist es so, es findet ein Dialog statt. Dialog heißt, jeder sagt seine Meinungen und analysiert und macht eine Synthese oder beziehungsweise lehnt ab.
In diesem historischen Zusammenhang war die Vereinigung der zerstrittenen arabischen Stämme zu einer einheitlichen Gemeinschaft das größte Wunder. In jedem Zeitalter müssen wir Allah Ta'ala um diese Gabe bitten. Einheit, Verständigung und aufrichtige Zuneigung unter denen, die in seinem Namen zusammenkommen. Darin liegt Kraft und Erfolg. Ohne dies bleiben Demütigung, Sklaverei und moralische Degradierung. Es kann viele Gründe für Uneinigkeiten und Streit geben. Die Versöhnung kann nur von Allahs Herrlichkeit und Weisheit kommen.
Das heißt, die Versöhnung kann nur von Allah kommen. Das heißt,
ja, wenn er die Versöhnung möchte, dann einigt sich auch die Menschen sozusagen.
Er gibt uns dieses Gefühl, dass er nicht den Willen. Ja.
Mein Name ist Kübra Gümüşay, ich bin 27 Jahre alt, verheiratet, habe einen kleinen Sohn und bin von Beruf Journalistin und Bloggerin, aber auch Aktivistin und schreibe zu verschiedenen Themen, unter anderem zu dem Thema Feminismus, Rassismus, Islam, Politik und das Netz.
Kübra Gümüşay gehört zur dritten Generation von Türken in Deutschland. Die 27-jährige Bloggerin studierte in Hamburg Politikwissenschaften. Seit 2012 lebt und arbeitet sie überwiegend in Oxford. Zum Thema Islam hält sie viele Vorträge.
Ich definiere mich als Feministin, die nicht nur nebenher muslimisch ist, sondern in ihrer Religion auch die Energie und Quelle darin findet, für diese Werte einzutreten, wie ich es tue. Ich finde, es ist islamisch, sich gegen bestimmte Unterdrückungsmechanismen einzusetzen. Gegen Gewalt, gegen Unterdrückung, gegen Ehrenmord und all diese Dinge. Und ich fühle mich als Muslimin verpflichtet, mich gegen diese Missstände nicht nur zu wehren, sondern sie zu bekämpfen, nachhaltig zu bekämpfen. Ich sehe es als meine Verantwortung. Deshalb ist mir der Feminismus wichtig. Und er ist Teil auch meiner religiösen Überzeugung. Der Feminismus ist nicht so ein externes Produkt, sozusagen, ich bin Muslimin und gleichzeitig Feministin, ein laufender Oxymoron, sondern das gehört für mich alles zusammen.
Kübra Gümüşay twittert, schreibt für die Taz und die Zeit. 2011 wird ihr Blog, ein Fremdwörterbuch, für den Grimme Online Award nominiert.
Es gibt unterschiedliche Auslegungen des Islam und es gibt unterschiedliche Praktiken des Islam. Der Islam kann dazu instrumentalisiert werden, Frauen zu unterdrücken. Der Islam kann dazu instrumentalisiert werden, eine patriarchalische Struktur aufzubauen und das zu rechtfertigen. Er kann aber genauso gut auch für eine gleichberechtigte, eine geschlechtergerechte Gesellschaft stehen. Und das hängt sehr davon ab, ob man das Wissen zugänglich macht, das genau das erlaubt.
Sie sagte, ich suche beim Allerbarmer Schutz vor dir, wenn du gottesfürchtig bist.
Die Korangruppe ist zur Sure 19 übergegangen. Diese Sure erzählt die Geschichte von Maria.
Sie sagte, wie soll mir ein Junge gegeben werden, wo mich doch kein menschliches Wesen berührt hat und ich keine Hure bin.
Ich hätte gar nicht gedacht, dass im Koran so detailliert auf die Geschichte von Maria eingegangen wird.
Eine der wichtigsten Suren, wie Frauenbilder im Islam zu sehen sind, ist Sure Maryam. Zu der Zeit haben Männer gedacht, ohne Mann ist die Frau ein Nichts. Wenn ein Mann nicht da ist, kann die Frau sich nicht fortpflanzen. Gibt's nicht. Also ist der Mann allein auch biologisch der Frau höher gestellt. Und Gott sagt, ich lasse entstehen Leben, ich nehme Leben. Ich kann ohne Problem einen Mensch erschaffen ohne Vater. Und da kann nicht ein Mann herkommen und der Frau sagen, hör mal, ohne mich bist du ein Nichts. Da kann eine Frau heutzutage sagen, nimm dir ein Beispiel an Maryam.
Das muss man sich mal bildlich vorstellen.
Wenn man sich das vorstellt, ist das schon sehr ergreifend.
Ja, das zeigt ja auch, dass Maria eine sehr wichtige Rolle spielt.
Auf jeden Fall. Ja. Und dass auch sehr viel Wert auf ihr psychisches Leiden und die Situation gelegt wird, dass der Engel erstmal sie beruhigt, dann Jesus selber zu ihr spricht.
Ja, zeigt die Wichtigkeit genau das und auch also ihre Rolle als unbefleckte Frau in der Gesellschaft. Also die wird ja beibehalten dann dadurch.
Genau.
Und die Gesellschaft glaubt ihr ja dann.
Und, also der Koran legitimiert und bestätigt ausdrücklich, ja, dass sie wirklich eine unfleckte Empfängnis hatte.
Und wisset, was immer ihr erbeutet, so gehört Allah ein Fünftel davon.
Seit 3 Jahren trifft sich die Gruppe schon. Gülsan Emrecik hat mit einer Freundin lange nach guten Koranübersetzungen gesucht. Parallel lesen sie aus einem deutschen und einem türkischen Buch.
Es gibt bestimmte Ayats, die mehrdeutig sind, offen für jeden Verstand. Und es gibt klare Verse. Da kann man nicht drum herum reden, da gibt es auch keinen Streit darüber, weil es klar und deutlich ist. Aber es gibt Verse, die, wie zum Beispiel das Kopftuch, wie es angelegt. Es gibt das Thema Kopftuch, ja, aber wie man jetzt das Kopftuch anlegt, darüber wird manchmal zum Beispiel kontrovers diskutiert. Und da kommen noch natürlich unterschiedliche Ansichten. Das ist auch richtig so, weil es eben auch offen ist. Deswegen viele Meinungen werden von dem Koran auch akzeptiert, weil es keine eindeutigen Antworten gibt auf bestimmte Themen, nicht auf alle. Man muss nicht immer ein Nenner sein. Und im Endeffekt, wenn die verschiedenen Ansichten sind, dass man sich gegenseitig respektiert und toleriert.
Daha sonra bana kendisine çağırdığınız İslam'ı açıkla diyor. Hazreti Peygamber de İslam tek olan Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmez.
Es ist keine einfache Sache, also sogar im muslimischen Kreis, als auch im nicht-muslimischen Kreis wird man ständig mit Problemen konfrontiert. 7 Jahre hatte ich mein Kopftuch und irgendwann hatte ich die Kraft nicht mehr dazu, dem gewachsen zu sein. Und das Ablegen war eigentlich eher eine Resignation, die Flucht aus der Verantwortung, immer beweisen zu müssen, erklären zu müssen, warum und wieso du das machst. Und irgendwann hatte ich nicht mehr die Kraft und nicht mehr den Mut, diesen Kampf weiter für mich auszutragen.
Gülsan Emrecik kennt die 5 Frauen seit ihrem Jurastudium vor 25 Jahren. Andere Freunde und Verwandte waren anfangs irritiert über ihr Vorhaben, den Koran zu lesen. Auch Frauen.
Kann nicht sein, ihr müsst doch einen Hodja haben oder ihr seid doch Unwissende, wie könnt ihr den Koran verstehen? Den Koran versteht doch nur ein Gelehrter. Und deswegen waren sehr, sehr, sehr viele skeptisch. Aber je mehr Zeit vergangen ist und ich mir fundiertes Wissen eingeeignet habe, wo ich dann den Leuten sagte, hör mal, du redest von diesem Thema, aber schau dir mal diese Fundstellen an, guck dir mal diesen Koranvers an. Und das hat denen zu denken gegeben. Da hat er gesagt, okay, also gehen die wirklich sehr wissenschaftlich daran und sehr frei daran.
Inzwischen haben sie auch eine WhatsApp-Gruppe. So können sie jederzeit miteinander diskutieren und Informationen austauschen. Die Koranexegese fordert die Frauen und setzt auch historische Kenntnisse voraus. Einer der umstrittensten Verse ist die Sure über die Zeugenaussage von Männern und Frauen. Sie sorgt auch in der Gruppe für Diskussionen.
Ergreift, belagert und lauert sie auf, wie die Bild ohne auf der muslimischen Seite.
Also Baqarah 282 ist eine der längsten Suren im Koran und eine der ausführlichsten Koranregelungen. Und da wird explizit die Zeugenaussage des Mannes und der Frau im Bereich des Schuldrechts erklärt. Dort heißt es, und bringt 2 Männer von euch als Zeugen. Wenn es keine 2 Männer sein können, dann sollen es ein Mann und 2 Frauen sein, mit denen als Zeugen ihr zufrieden seid, damit, wenn eine der beiden sich irrt, eine dem anderen erinnere. So, und diesen Satz deuten die meisten dahin, dass 2 Frauen einem Manne gerecht sein können in der Zeugenaussage. Dem ist aber nicht so. Die Sure erklärt erstmal, dass es allgemein so ist, dass Männer Zeugenaussagen machen dürfen. Das war zu der Zeit so. Aber die Revolution besteht darin, dass der Koran einführt, nein, auch Frauen können Zeugenaussagen machen. Das bedeutet, dass der Koran meint, dass auch Frauen zuverlässig sein können in ihren Aussagen. Weil das war nicht so in der Zeit.
Dieser Sure sind die Argumentationen der vorhergehenden logisch fortgesetzt.
Sure nur, es ist ein, so eine tolle Sure, wo das Recht einer Frau eigentlich einem klar wird. Und man muss sich vorstellen, diese Frauen damals, entweder waren sie Eigentum eines Mannes oder sie waren Sklavinnen. Aber in der Sure nur wird erklärt, wenn der Ehemann die Frau als eine Unzüchtige bezichtigt, der Ehemann muss 4 Augenzeugen dabei haben. Kann er diese 4 Augenzeugen nicht mitbringen, muss er schwören 4-mal und sagen, ich lüge nicht, meine Frau ist eine Unzüchtige. Und Gott als Zeugen rufen. Und dann fragt man die Frau, wenn sie sagt, nein, ich war es nicht, sie muss keine 4 Zeugen mitbringen. Was passiert mit der Frau? Nicht, wie wir erwarten, Steinigung. Nein, die Aussage der Frau ist vorrangig zu nehmen. Weil die Entscheidung, ob Unzucht da war oder nicht, entscheidet Gott. Das heißt, dieses Thema ist auf das Jenseits verlagert. Die Frau ist dadurch geschützt. Das heißt, der Mann kann nicht über sie verfügen und steinigen, wie es damals in vorislamischer Zeit war. Das war ein wahnsinniger Moment, als ich dieses gelesen habe und es verstanden habe. Dann habe ich gesagt, mein Gott, 40 Jahre lang wurde dir erklärt, dass die Frau nichts wert war.
Unterdrückung und Benachteiligung. Der oft schlechte soziale Status von Frauen in islamischen Ländern hat mit nicht überwundenen patriarchalen Strukturen zu tun. Der Koran verbietet nicht die Gleichstellung der Frau. Die Deutungshoheit wird in islamischen Gesellschaften aber oft von Traditionalisten beansprucht, die ihre Vormachtsansprüche sichern wollen. Das Bild der Frau im Islam ist wesentlich komplexer.
Das sind so Sachen, die wir anders wussten früher vor dem Koran. Aber es ist jetzt alles ein bisschen deutlicher geworden, dass das halt alles nach dem Koran nicht so ist, wie es eigentlich ist. Das war ein überraschender Moment.
Was sehr, sehr interessant war, dass man die Frau schlagen darf. Und zwar in Sure Nur 2 und Nisa 34 wird benutzt von der überwiegenden Meinung, dass dort Schlagen der Frau erlaubt ist. Ja, ein Wort steht da drin. Es steht Darebe. Und in der arabischen Sprache ist Darebe sehr, sehr vielseitig erklärt. Und zwar, unter Darabe kann man verstehen, loslassen. Unter Darabe kann man verstehen, dass Moses seinen Stock am Meer aufgestoßen hat, um einen Weg zu ebnen. Und aus diesem vielseitigen Verständnis aus muss man dieses Wort Darabe verstehen. In der Zeit haben die Männer auch die Frauen viel geschlagen, weil es war ja eine Männergesellschaft. Alles hatte der Mann bestimmt. So, und dann kommt eben Koran und erklärt, wie die Pflichten und Rechte aufgeteilt sind. Es heißt, der Mann muss erstmal mit ihr reden. Zeitgleich, wenn diese Gespräche nicht fruchten, soll er für eine Zeit die Betten trennen. Das heißt, damit Ruhe einkehrt. Und wenn dieses Betttrennen auch nichts funktioniert, kann man es auch als Trennung verstehen. Also nicht unbedingt als Schlagen. Denn der Koran geht vom Einklang der Ehe aus. Keine Frau, die geschlagen wird, kann im Einklang mit dem Manne sein.
Dann machen wir mal langsam, kommen wir mal zum Ende. Schließen wir ab mit einem Gebet.
Eine der Frauen spricht ein Abschlussgebet, während Birsan Gökalp in die Küche eilt.
Und 2 Flammkuchen türkischer Art und Salat. Wir machen immer eine Kleinigkeit am Abend, damit das nicht so deftig wird, spät am Abend.
Nach 2 Stunden Koranexegese sitzen die Frauen bei türkischem Tee nicht selten bis tief nach Mitternacht noch zusammen.
Ich lerne immer dazu, was will der Koran von uns? Es ging mir hauptsächlich darum, was steht da drin? Es macht Spaß, jedes Mal was Neues zu erfahren, was wir vorher falsch gewusst haben.
Es gibt mir eine Art Reflexion. Das bedeutet, dass ich meinen Alltag habe, sehr weltlich lebe natürlich auch, aber in diesem Weltlichen einmal die Woche immer so mich besinne, worauf ich mir versprochen habe, Wert zu legen. Ich bin bekennende Muslimin und ich möchte den Islam bewusst leben und in meine Lebensweise übernehmen.
Verschleierte Wahrheit. Frauen im Koran. Eine Sendung von Melahat Çimçek.